Schön, dass ihr da seid. Und zwar heute bei einer Premiere. Ich habe mir Stefan Schrader heute mit dazugenommen. Denn wir haben dunkle Wolken am Horizont. Es geht hier darum, dass die Bankenkrise womöglicherweise Auswirkungen auch auf den Immobilienmarkt hat. Und mit Stefan möchte ich heute darüber diskutieren. Und Stefan, wir duzen uns ja. Du hast ja 29 Jahre Erfahrung am Finanzmarkt und hast etliche Krisen mitgemacht. Ja, sag doch noch mal kurz zwei Sätze zu dir, dass du dich quasi den Personen hier im YouTube Live einmal vorstellen kannst.
Ja, also schönen guten Abend erstmal an alle und auch schönen guten Abend nach Leipzig zu dir. Danke, Erik, für die Einladung. Ich bin gern dabei. Die letzten Wochen waren ja recht wild und da kann es helfen, eben aus der Geschichte mal zu gucken, welche Erfahrungen man schon gemacht hat. Sie wiederholt sich zwar nicht, aber sie reimt sich oft. Ich mache das jetzt schon seit 1994, Finanzmarktanalyse, Produktselektion im Bereich vor allem der liquiden Investments und Finanzportfolioverwaltung, also Vermögensverwaltung seit 1997 und da eben über verschiedene Anlageklassen. Und habe, wie du eben schon angedeutet hast, da natürlich eine Menge mitbekommen, also Boomphasen, aber auch Krisenphasen in den verschiedensten Bereichen. Und auch bei den Immobilien, das haben viele gar nicht so vor Augen, ist es eben so gewesen, es gab Ende der 90er eine riesen Boomphase in Deutschland, dann war 10 Jahre lang ziemlich Flaute und die letzten 10 Jahre waren dann wieder ziemlich stark. Und die Frage ist ja, wo die Reise dann hingeht. Ne? Ich mache das Ganze eben als Fondsmanager in der Firma Vermögensverwaltung und als Berater von eben sehr vermögenden Menschen.
Bei dir kommen wir immer so, also wir kennen es ja schon lange, aber so das Big Picture, diese großen Zusammenhänge. Und ich denke, das ist ein Thema, das haben viele Investoren noch gar nicht im Kopf, dass das auch Auswirkungen auf den Immobilienmarkt haben kann, so eine Vertrauenskrise oder eine Bankenkrise. Aber ich erinnere mich so an eigentlich so, persönlich, also ich habe ja auch 2008 habe ich gestartet im mobilen Bereich, im Finanzbereich und da war ja gerade weltweite Finanzkrise. Und da war es ja auch so zum Beispiel, dass die Kreditinstitute von einem Tag auf den anderen gesagt haben, jo, Kredite gibt's nicht mehr. Oder halt die Top-Bonitäten eventuell noch. Siehst du da Parallelen? Kann das sein, dass das jetzt wiederkommt?
Ja, da glaube ich sogar relativ stark dran. Ne? Aber wichtig ist tatsächlich, dass man das so ein bisschen filettiert. Ne? Also das eine, was du eben gesagt hattest, die Dinge hängen alle zusammen. Weil du hast ja letztendlich Anlageklassen und Investoren treffen ihre Anlageentscheidung, entweder aus dem Bauch heraus oder analytisch, immer indem sie die relative Attraktivität der verschiedenen Anlageklassen miteinander vergleichen. Das heißt, instinktiv guckt jeder, kriege ich jetzt mehr bei einer Immobilie oder kriege ich mehr bei einem Festgeld? Ja, oder erwarte ich mehr bei Aktien? Und deswegen hat alles einen Zusammenhang und eine Wechselwirkung, ne? weil die Investoren im Grunde genommen immer abgleichen. Das ist das eine und da hat sich viel verändert durch die Zinserhöhung.
Ja, wollte ich gerade sagen, wenn ich mal so überlege, vielleicht werden wir da schon mal drauf eingehen können. Zum Teil gibt es ja dann mehr Zinsen als Mietrendite. Ne? Wenn ich jetzt München, habe ich 2,5% Mietrendite und dann als wenn ich jetzt vermiete, da habe ich ja noch Probleme. Ein Mieter, der anruft, Sachen, die kaputt gehen können. Wenn ich jetzt wieder, sagen wir, 3,5 bis 4% irgendwann auf dem Tagesgeld bekomme, dann wirkt das jetzt erstmal für mich, außer dem Kredithebel, den man vielleicht ansetzen kann, deutlich attraktiver.
Ja, da sprichst du einen Punkt an. Und vor allem ist es so, wenn man jetzt qualifizierte Investoren nimmt, die schauen ja jetzt nicht, was sie bei der Hausbank an Tagesgeld oder Festgeld kriegen, sondern wenn du jetzt am Rentenmarkt im Moment investierst, hast du ja wirklich für gute Portfolios, die du einkaufst, über Fonds breit gestreut mit übersichtlichen Schwankungsrisiken zwischen 6 und 8%. Ja, das haben viele noch gar nicht so vor Augen. Ich habe gerade, soll jetzt keine Werbung sein, aber von Vontobel, also wirklich ein gutes Bankhaus, vor kurzem ein Produkt auf den Tisch bekommen. Die haben über 3 Jahre ein Anleihenprodukt jetzt konzipiert, wo du knapp 8% Zinsertrag erzielst. Und wenn du den Währungswechselkurs noch raussicherst, dann machst du einen Euro rund 6% bei 3 Jahren Laufzeit. Und da stellt sich ein Anleger, also vor allem, wenn du das große Geld anschaust, stellt sich ja die Frage, gehe ich in eine Immobilie, ne, muss mich kümmern und so weiter, oder packe ich das jetzt in so ein Kurzläufer-Anleihenprodukt, das breit gestreut ist und mir 6% ausschüttet, ja. Und das ist das, was ich mit relativer Attraktivität meine. Das war vor 1,5 Jahren noch ganz anders, ne?
Ja, ich denke auch. Also jetzt als großer Investor würde ich jetzt mal pauschal sagen, der jetzt vielleicht nicht so viel über Fremdkapital machen muss, was ja auch jetzt aktuell relativ teuer ist, würde ich sagen, ich nehme lieber, sag ich mal, das stumme Geld, ja, ja. Und den Zins und die eigentlich aus Immobilien raus, ne?
Ja, es kommt drauf an. Also so würde ich das jetzt auch nicht sehen, weil du hast natürlich bei Anleihen keinen Inflationsschutz zum Beispiel. Das ist ja bei Immobilien das Schöne, dass du unmittelbar oder mittelbar hast du ja einen Inflationsschutz durch die Anpassung der Mietverträge. Und du hast natürlich Wertsteigerungspotenziale, hat man bei Rentenpapieren, also bei Anleihen auch nicht. Ja, das ist ein Kredit, da kriegst du den Zins und am Ende dein Geld zurück, wenn alles ordnungsgemäß läuft. Aber du hast ja keinerlei realistische Wertsteigerungspotenziale oder Inflationsschutz. Also es ist schon für und wieder. Ich wollte mit dem Beispiel nur klar machen, dass der Wettbewerbsdruck ums Geld einfach dramatisch zugenommen hat. Anleihen waren tot bis vor 18 Monaten. Also toter als tot. Ja, war total unattraktiv. Und die Anlageklasse ist auf einmal wieder spannend, ja.
Ja, ich erinnere mich auch daran, Punkt 1, ich würde das gerne nochmal mit der Inflation und Immobilien aufgreifen gleich, aber der Punkt, den ich vielleicht vorher nochmal auch mal bringen will, ist, dass man ja auch noch bis vor 2 Jahren Geld der Bank bezahlt hat, dieses Thema Strafzins, ja, also das Geld zur Bank gebracht und die Bank hat gesagt, naja, aber dann möchte ich Geld haben dafür, dass ich dein Geld nehme, ne? Also ja, es waren ja wirklich 10 Jahre verrückte Zeiten, die irgendwie komplett sich in Rauch aufgelöst haben, aber zum Punkt Inflationsschutz, da würde ich vielleicht einen Punkt noch dazu machen. Weil es ist halt so, dass die Regulatorik in Deutschland da eigentlich den Mietern, gerade im Wohnimmobilienbereich, einen großen Strich durch die Rechnung gemacht hat, weil es eben nicht inflationsgeschützt ist, weil wir haben, glaube ich, nur 2 oder 3% Indexmietverträge. Und jetzt haben die Vermieter auch einen ultimativen Vermögensverlust. Also der jetzt nicht eine leere Wohnung kauft und neu vermietet, hat den ultimativen Vermögensverlust. Warum? Weil er ja keine indexierte Miete hat und der Mietspiegel, der wird quasi 6 Jahre rückwärts gerechnet. Ne, dann wird er die durchschnittlichen Neuvermietungen genommen und dann kann ich bis zu diesem Mietspiegel, zumindest in den großen Städten, erhöhen alle 3 Jahre um 15%. Aber jetzt muss man sich mal vorstellen, die Inflation ist jetzt 2 Jahre lang, sag ich mal, auf dem Niveau. Wir hatten aber 4 Jahre, sag ich mal, ja, überhaupt gar keine Mietsteigerung aus Inflationsgründen. Und deswegen werden, sag ich mal, Vermieter, die jetzt nicht neu vermieten, aus meiner Sicht einen großen Vermögensverlust haben, weil sie die Miete von 500 Euro, die ist ja jetzt durch, keine Ahnung, irgendwann 20% Inflation ja auch nur noch 400 Euro wert. Ne? Also ja. Da würde ich sagen, dass das langfristig, ja, vielleicht 10 Jahre, aber ich glaube, kurzfristig sind die da ganz schön gekniffen. Ich glaube auch, das ist das Problem jetzt gerade aktuell auch mit den Kaufpreisen, warum die so runtergegangen sind, weil es da gerade von der Mieterseite halt diese großen Probleme gibt, dass die Mieten halt nicht mitgezogen sind, ne? Oder wie würdest du das
sagen? Ja, und du hast den Finanzierungsdruck, ne? Wir haben ja jetzt auf der Guthabenseite gesprochen, wo kriege ich mehr Ertrag? Und du hattest ja vorher quasi bei der Immobilie den doppelten Rückenwind. Du hast ja quasi durch die Mietrendite in der Regel, nee, nicht in der Regel, du hast immer mehr bekommen über ein paar Jahre, als du im Festzinsbereich bekommen hast. Und du hast ja den Fremdfinanzierungshebel extrem günstig einsetzen können. Und dadurch hat sich kurzfristig in der Cashflow-Betrachtung ja einfach mal alles gerechnet, weil du eben weniger Zins aufs Fremdkapital gezahlt hast, als du Mietrendite gemacht hast. Ja, das ist ja kurzfristig für Investoren und Käufer und auch Immobilien, sag mal Spekulanten, tatsächlich ein großer Schlüsselreiz. Wie sieht der Cashflow nach dem Kauf aus? Also es denken ja jetzt nicht alle wirklich 10 Jahre plus im Planungshorizont. Und also von daher ist es jetzt so, dass es auch doppelt Gegenwind gibt, weil der Wettbewerb auf der Guthabenseite gewachsen ist, weil Anleihen wieder attraktiv sind, was den Zinscoupon angeht. Ja, ich selbst bin noch nicht viel investiert, weil ich da auch Risiken sehe. Das andere ist aber eben, dass die Fremdfinanzierung sich erheblich verteuert hat und du hast jetzt nicht standardmäßig niedrigeren Fremdfinanzierungszins, als du Mietrenditen hast, ne?
Ja, das sehe ich auch als großes Problem, weil eher der Immobilienmarkt ist halt wie so ein Tanker aus meiner Sicht. Da musst du halt jetzt eine Richtungsänderung machen und irgendwann in einem Jahr kommt das halt an und das ist halt die Verkäufer haben ja momentan noch gar keinen Druck, sagen, ich möchte noch den hohen Preis haben und ich sehe wirklich, und da frage ich mich auch immer, was muss noch passieren bei vielen Käufern? Ich sehe oft Beispiele, da hast du eine Mietrendite von 3%, ja, bei einer Fremdkapitalverzinsung von, 4,5%, die man dann am Ende des Tages zahlt, da frage ich mich dann auch, okay, wo ist da der Business Case? Ne?
Ja, ja, genau.
Nur die Immobilie haben wollen oder was ist dahinter? Ne?
Ja, einige rechnen das dann natürlich auch im Vertrieb schön über irgendwelche Wertsteigerungsmodelle und so. Und es ist ja auch unwahrscheinlich, dass du jetzt Immobilienbereich, also das ist ja so ein bisschen auch ein zweigeteilter Markt. Im Neubau hast du natürlich Druck, weil die Herstellungskosten einfach relativ hoch sind für das Gebäude. Da sehe ich auch tatsächlich die Luft, die abgelassen werden kann. im Immobilienmarkt in den teilweise utopischen Grundstückspreisen, die eben spekulativ getrieben sind. Aber du hast ja gewisse Gestehungskosten einfach, ja. Materialeinsatz, Lohnkosten. Beides riecht nicht danach, kurzfristig stark zu fallen, weil wir Handwerkermangel haben unterm Strich und so weiter. Und das ist ja die Argumentation, warum auch viele immer noch Neubauimmobilien verkaufen. Was ich ehrlich gesagt nicht so richtig nachvollziehen kann. Aber ich bin jetzt auch nicht so ein Immobilienexperte wie du. Wo, glaube ich, Druck auf dem Markt entstehen kann oder vielmehr für deine Zuschauer und Zuschauerinnen ja eher auch die Chance, nämlich im Einkauf, um sich da ein Portfolio aufzubauen. Das ist, wenn der Druck auf die Besitzer der Assets, also auf die Besitzer von bestehenden Immobilienbeständen zunimmt, weil die unternehmerisch oder als größere Investoren Druck bekommen durch die deutlich gestiegenen Zinsen in der Fremdfinanzierung, dann wird man Schnäppchen machen. Das ist in großen Krisen immer so. Dann kriegt man die guten Assets, die guten Investments mit einem erheblichen Preisabschlag, weil die Verkäufer, also die Besitzer der Assets, unter Druck kommen und schnell handeln müssen. Also ganz banale Alltagssituation, nehmen wir jetzt mal nicht die ganz großen Investoren, da wird es einfach die nächsten 1 bis 3 Jahre Situationen geben, wo sich große Investoren verzockt haben, einfach zu große Kredithebel, haben die Zinsen vielleicht nicht lange genug festgeschrieben und dann kriegen die ein Cashflow-Problem, wenn sie die Anschlussfinanzierung machen müssen. Jetzt nehmen wir aber mal eine ganz normale Situation. Jemand hat vielleicht eine selbstgenutzte Immobilie und hat vielleicht noch 2, 3 Wohnungen sich aufgebaut oder selbst wenn es nur eine Wohnung ist. So, und dann kommt die Anschlussfinanzierung auf das Eigenheim zum Beispiel, ja. Und dann kommt Druck, weil die Zinsen sich verdoppelt, verdreifacht haben. Weiß nicht, wo wir da im Moment gerade stehen, aber auf jeden Fall erheblich gestiegen sind, ne?
Ja, wir sind aktuell bei 4% und ich sag mal, wir waren ja vor 13, 14 Monaten waren wir bei knapp unter 1%.
Ja. Also eine Geschäftsfreundin hat mir erzählt, die hat mal ein Mehrfamilienhaus gekauft mit 10-Jahres-Zinsbindung für 0,23% Zins.
Was gab's? Ja, glaubt man wieder gar nicht, ne? Wie schnell man das vergisst. Ja,
yeah, das ist Wahnsinn. Da zahlst du für 1 Million 2.300 Euro im Jahr. Naja, genau. Und heute wären es eben 40.000, wie du eben gesagt hast. Also, und das ist natürlich ein Unterschied. So, und jetzt, also nehmen wir mal ein bisschen normale Welt. Also jemand hat vielleicht eine eigene Immobilie und noch 1 bis 3 Wohnungen. Und merkt dann bei der Zinsanpassung aufs Eigenheim, oh, ich krieg Druck, was mache ich denn da? Ja, dann verkaufe ich halt irgendeine Wohnung. Weil die Bank mir sagt, Kapitaldienst kannst du nicht leisten bei deinem Einkommen. Wir brauchen jetzt mehr Sicherheit oder mehr Eigenkapital. Der Markt ist ja ganz gut gelaufen die letzten Jahre. Vielleicht hat man die andere Wohnung schon ein paar Jährchen. Und dann verkauft man sie vielleicht unter Druck, weil man natürlich sein Eigenheim nicht gefährden will. So, und so wird's zu Preisabschlägen kommen. Im Moment sehe ich genauso wie du. Eigentlich ist noch nicht so viel passiert bei den Preisen, muss man auch sehen. Also, weil natürlich in der Breite noch kein Verkaufsdruck da ist. Mein Eindruck ist eher, dass sich die Vorstellung der potenziellen Käufer und die der Verkäufer noch nicht wirklich getroffen haben. Also im Moment passieren Transaktionen ja noch nicht wirklich an der Tagesordnung zu einheitlichen Preisen. Na, also nach meinem Kenntnisstand ist es ja auch so, dass der Umsatz total eingebrochen ist.
Also ja, also man sieht es ja so an diesem Finanzierungsvolumen der Banken, ne? Diese Zusagevolumen, und das ist ja zu 2022 um 50% eingebrochen, und da ist ja, kann man eigentlich sagen, okay, das ist Wahnsinn, was da passiert, und das spricht genau für, wie du sagst, die Leute, jetzt auch gerade die Verkäufer, die haben zu lange dieses Mantra gehört, die Preise steigen weiter und so weiter und geht immer höher. Und es ist natürlich auch schwierig, dann einzugestehen, zu sagen, okay, es wäre mal jetzt vor einem Jahr für 250.000 verkaufbar gewesen und ich kriege jetzt noch 120, ne? Also das muss man ja auch hinnehmen können, diesen Verlust am Ende des Tages. Und da tun sich, glaube ich, viele Leute schwer. Und es ist auch wieder so ein Funken Hoffnung, glaube ich, bei vielen Verkäufern, dass diese Phase jetzt schnell vorbeigeht und dass man dann doch eventuell ja noch das jetzt vielleicht in den nächsten 1, 2 Jahren günstig verkaufen kann, in dem Sinne für den Verkäufer, das heißt für einen hohen Preis.
Ja, genau. Ja, aber Hoffnung ist die Wiese, auf der die Narren grasen, ne?
Ja. So.
Also, aber das ist genau das Thema, was du ansprichst. Und auch jetzt haben wir auch gerade eine Phase, wo die Zinsen mal wieder 0,5% zurückgekommen sind und dann rechnen viele das schon immer weiter. Und da ist oftmals der Wunsch der Vater des Gedanken, weil das muss man sich vor Augen halten. Der Wunsch, dass die Zinsen sinken, weil man dann wieder bessere Kredite bekommt, ja. Ist wirklich wichtig, sich vor Augen zu halten, dass die Zinsen nur realistisch sinken werden in einem Hochinflationsumfeld, wenn wir in eine richtig spürbare Rezession verfallen. Ja, also so dieses Baden ohne Nasswerden gibt's da nicht. Also dass die Zinsen sinken und das Kreditvergabeverhalten der Banken weiterhin sonnig fröhlich ist, so wie die letzten Jahre es war, Das wird es nicht geben. In der Rezession und auch in den aktuellen Unruhen, die wir da haben, in dieser Zeit des Bankenbebens, wie es ja in der Presse genannt wird, ist es so, dass das Kreditvergabeverhalten der Banken restriktiver wird. Das heißt, die Zinsen, wenn sie zurückkommen, bedeutet das, dass wir uns in der Rezession bewegen werden. Und dann werden die Anforderungen an Eigenkapital und, sagen wir mal, Kapitaldienstfähigkeit, also sprich liquides Einkommen, um Zins und Tilgung zu zahlen, werden die deutlich steigen. Das ist ganz wichtig. Also die, die darauf spekulieren, dass die Zinsen wieder sinken, kann natürlich passieren, aber nur realistisch wird das passieren, wenn wir in eine Rezession kommen, die es in sich hat.
Geht es ja auch darum, Probleme am Horizont zu zeigen und zu erklären, bevor daher, sag ich mal, das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und ich habe so das Gefühl, weil wenig Investoren mich darauf ansprechen, dass sie denken, das geht hier alles spurlos dann quasi an den Immobilieninvestoren vorbei. Deswegen, mich interessiert das unheimlich, und aber mich interessiert, was ist da jetzt zu sehen?
Genau, dann machen wir das mal. Werfen wir einen Blick über den Tellerrand. Weil gerade die Immobilie ist ja eher ein strategisches Investment, wenn man jetzt nicht Fix und Flip macht. Wer Fix und Flip im Moment schon macht und Bestände hat, der sollte auf jeden Fall in intensivem Austausch mit dir sein, weil das wird anspruchsvoll. In den Abverkäufen, die ich in den nächsten 1 bis 3 Jahren selektiv sehe, ne, also auf die man sich vorbereiten kann, wo man dann vielleicht schnell handeln kann, da wird das bestimmt wieder spannend. Wie gesagt, aber immer mitnehmen. Nicht so richtig in der Breite im Immobilienmarkt in Deutschland, das sehe ich nicht, sondern es wird von den Standorten abhängen und eben davon, dass einzelne Besitzer von Assets unter Druck kommen und schnell verkaufen müssen. Wenn man dann schnell handlungsfähig ist, dann wird man krasse Schnäppchen machen. Gut, aber strategisch ist ja Immobilie eher langfristig, 10 Jahre plus, denke ich mal, denken die meisten, weil sie steuerfrei vereinnahmen können und so weiter. So, also hier haben wir nochmal angefangen. Also hier die Zinserhöhung, die rote Linie links. Da sieht man vor allem, das ist mir wichtig gewesen, dass die Geschwindigkeit der Zinserhöhung einfach unglaublich groß war durch diese enorm hohe Inflation in der Spitze über 10% in Europa und die Kerninflation eben auch hartnäckig sehr, sehr hoch in den USA und in Europa über 6%. Also diese enorm schnelle Zinserhöhung ist ungewöhnlich, wirklich ein historisches Ereignis.
Das sind dann quasi die anderen Zinserhöhungen quasi.
Genau, die anderen Erhöhungszyklen, genau. Also man sieht also, dass es auch schon mal zwischen 2004 und 2006 auf die gleiche Flughöhe ging wie jetzt, aber verteilt über 14 Monate, ja, ne? Nicht über 9. Weil wir hatten in 9 Monaten eben diese Erhöhung um mehr als 4%. Ne?
Ja, das ist ja krass. Das wäre, wenn ich mit dem Auto von 200 mit normalen Bremsen jetzt voll in die Stiefel reingehe.
Genau, ganz genau. Wobei die guten Autos, die gleichen das ja schön aus und man hält die Spur und so. Also das ist ja, also das hat Nebenwirkungen, das weiß auch jeder, und man hat nur darauf gewartet, was kommt. Und ich habe auch in Interviews, die man auch leicht fände, wenn man will, über YouTube und so, habe ich das schon über ein halbes Jahr gesagt, dass ich erstaunt bin, dass es noch keine Betriebsunfälle gegeben hat, weil du hast in so einem sich deutlich erschwerenden Kreditumfeld, das ist ja Kreditvergabeverhalten und Zinsen letztendlich, und Geldmenge ist auch noch eingeschränkt worden, also wirklich unglaublich. Da müssen Unfälle passieren, ja. Und da habe ich seit, ich glaube, ja, jetzt sind wir schon im siebter oder achter Monat, wo ich mit viel Nachdruck in Interviews und so auch immer sage, ich wundere mich, dass es noch keinen großen Betriebsunfall gibt. Ist jetzt seit knapp 4 Wochen anders, ne? Silicon Valley Bank war schon wahrnehmbar. Genau. Aber Zinserhöhung also sehr schnell, sehr hoch, und die Geschwindigkeit ist historisch. Jetzt der Sprung zum Bankengeschäftsmodell. Ein Bankengeschäftsmodell sieht letztendlich ganz einfach aus, wenn man sich den eher spekulativen Investmentbanking-Teil wegnimmt, ne? Also wenn man wirklich das klassische alte Bankengeschäftsmodell nimmt, ist es so, du holst dir Einlagen rein für möglichst niedrige Zinsen, das ist dein Einkauf, so wie man sonst auch immer günstig einkaufen will. Man zahlt möglichst wenig Zinsen an die Anleger, die das Geld auf Girokonto legen oder kurzfristige Zinspapiere machen. Man nimmt das Geld und legt das höher verzinst an, und aus der Zinsmarge machst du deinen Gewinn. Also eigentlich ganz einfach. Nun ist es aber so, dass die Bank immer im Grunde genommen eine Fristentransformation hat. Das heißt, eine Bank hat immer sehr viel mehr Geld auf Girokonten liegen, als sie möchte, als sie das Geld quasi auch selbst nur geparkt haben möchte. Also wenn eine Bank jetzt hunderte von Milliarden, wie zum Beispiel eine Deutsche Bank, auf Girokonten liegen hat, das ist auch ein Kredit an die Bank, formal gesehen, das ist immer wichtig, sich das vor Augen zu halten, dann will die Bank dieses Geld nicht untätig rumliegen lassen, sondern die Risikomanagementabteilung macht eine Schätzung, wie viel davon könnte im schlimmsten Fall innerhalb einer kurzen Zeit abgezogen werden. Und das Geld wird dann in kurzfristig liquidierbare Anlagen gepackt, und den Rest gibt sie zum Beispiel an Immobilienfinanzierer, also die Immobilienfinanzierung haben wollen, weiter, ja, wo du natürlich einen viel höheren Zins hast. Jeder von euch hat vielleicht auf dem Girokonto ein bisschen Geld liegen oder auch Tagesgeld und weiß, okay, der Erik hat es gerade gesagt, 4% zahlt man bei einer 10-jährigen Zinsbindung. Da ist also eine Riesenmarge. Und das ist vollkommen normal. Und weil das so ist, weil die Bank nicht immer das ganze Geld parat hält, kurzfristig verlustfrei liquidierbar, was theoretisch die Kunden abziehen könnten, ja, weil das einfach nicht vorgesehen ist, das Ereignis, ist es eben jetzt zweimal eskaliert. Einmal bei der Silicon Valley Bank, weil eben unglaublich viel sehr schnell abgezogen wurde. Und was die dann machen musste, ist, die musste dann längerfristig gedachte Staatsanleihen, die sie im Portfolio hatte, verkaufen mit Verlust, um die liquiden Abforderungen der Kunden zu bedienen. Und der Verlust hat dann für starke Diskussionen gesorgt. Die wollten dann eine Eigenkapitalerhöhung machen, um ihre Bilanz zu stärken. Und das fand der Markt halt gar nicht witzig. Dann ist allen aufgefallen, dass sie eben sehr viel unrealisierte Buchverluste in den Büchern haben. Und dann ging das eben ganz schnell innerhalb von 48 Stunden. Und das ist das eigentliche Problem, ähnlich bei der Credit Suisse. Die Credit Suisse war substanziell tatsächlich, obwohl die total krisengeschüttelt war, die war substanziell tatsächlich stark. Ja, das klingt komisch, aber die hat etwas über 500 Milliarden quasi Gesamtvermögenswerte gehabt. Davon war etwas über 200 Milliarden kurzfristig liquidierbar. Und ein Drittel des Kreditportfolios der Credit Suisse, was 250 Milliarden knapp betragen hat vor der Abwicklung oder vor der Fusion, ein Drittel des Kreditportfolios wäre in den nächsten oder läuft in den nächsten 6 Monaten aus, also auch relativ liquide. Die Credit Suisse hat über 8% Eigenkapital gehabt. Nur im Vergleich dazu, eine Deutsche Bank hat weniger als 5% Eigenkapital. Also rein substanziell keine ungesunde Bank. Die Credit Suisse hatte aber das Problem, dass sie in alle möglichen Skandale verwickelt war. Die sind auch strafrechtlich wirklich belangt worden in einem Fall. Eine absolute Premiere bei einer Bank von Weltruf. Und die haben ganz kontinuierlich, kriegsstromartig, große Mittelabflüsse gehabt. Und am Ende wirklich 20 Milliarden jeden Tag. Und das kann kein Bankengeschäftsmodell ab, weil dann das passiert, was ich beschrieben habe. Du hast dann eben sehr viel mehr Abrufe, als du in den kurzfristig liquide geparkten Geldern hast. Und dann musst du auf deine langfristigen Assets als Bank zugreifen und musst die dann im Moment mit Verlusten verkaufen, weil die Banken eben durch die Zinssteigerung auch große unrealisierte...
Wie würdest du das Risiko dann einschätzen, ähnlich wie 2008, dass es hier zu einer Vertrauenskrise in Deutschland kommt und dass die Kreditvergabe dann eingeschränkt wird, weil das wäre ja auch ein Effekt positiv für den, der noch finanziert wird? Ja. Weil der kann ja wahrscheinlich ganz günstig dann an Immobilien kommen. Und für die Leute, die vielleicht jetzt nicht die Bonität vorweisen, dass die eventuell in 2-3 Jahren gar nicht mehr kaufen können, weil die Banken natürlich erstmal dann ihre Liquidität horten. Also das wären doch die zwei Optionen.
Genau, oder? Du sprichst die Punkte an. Also was definitiv anders ist als damals und nicht vergleichbar ist, ist, sage ich mal, die Qualität der Substanz. Es war wirklich 2008 so, dass es wirklich unglaublich viel Schrott in den Büchern der Banken gab. Also da war ja die Idee, man hat ganz viel Schrott in gigantischen Mengen genommen, hat die zu Produkten gebündelt und hat dann über die Streuung argumentiert, dass das eine Top-Qualität ist, weil Streuung ist ja immer sicher. Und das war also wirklich auch eine qualitative Kreditkrise, die wir damals hatten. Da war halt unglaublich viel Schrott in den Büchern, toxische Papiere und so weiter. Fun Fact, die UBS, die jetzt die Credit Suisse übernommen hat, war damals toter als tot, wurde mit gigantischen Steuermitteln gerettet. Und quasi die Schweizer Nationalbank hat die ganzen toxischen Papiere rausgenommen, so Bad Bank-mäßig. Habe ich jetzt geschmunzelt und auch neulich kommentiert. Also damals war es wirklich auch ein qualitatives Problem, weil da richtig viel Schrott in den Büchern waren. Da sind die Anforderungen heute deutlich anders und besser. Das kann man also nicht vergleichen. Was jetzt aber das als Problem tatsächlich dazugekommen ist, ist, wir haben jetzt Social Media, wir haben eine ganz andere Informationsverbreitungsgeschwindigkeit und ich habe es in einem Interview auch gesagt, die Silicon Valley Bank ist nach meinen Informationen wahrscheinlich tatsächlich endgültig gekippt wegen einer WhatsApp-Gruppe, ja. Da war eine WhatsApp-Gruppe von 100 Silicon Valley Insidern, so Start-Upper, die sich untereinander austauschen, so wie jeder von uns irgendeine WhatsApp-Gruppe hat. Und die haben sich halt an diesem Mittwochmorgen, an diesem tragischen, angefangen abzustimmen. Mensch, meint ihr auch, ne, dass da unser Geld im Feuer ist. Das hat sich hochgeschaukelt und 5 Stunden später war der Kreis derer, die die Informationen genutzt haben, 150.000 Menschen groß und 42 Milliarden waren abgezogen. Und zwar, du nimmst ja dein Handy und kannst im Zweifel einfach eine Überweisung machen, ne? Und so weit waren wir 2008 noch nicht. 2007 ist das iPhone gelauncht worden, für alle, die das nicht so klar vor Augen haben. Also da war nichts mit Smartphone und so und Volldigitalisierung. Also das ist auch so die Kehrseite der Medaille. Wenn jetzt also Angst entsteht, geht es definitiv nochmal sehr viel schneller. Und keine Bank der Welt, egal wie groß, egal wie viel Eigenkapital sie hat und so weiter, kann ein Bank-Run-Up, weil das Geschäftsmodell darauf nicht ausgelegt ist. Du kannst nicht das Geld die ganze Zeit vorhalten, weil du dann ja keine Gewinne machst als Bank. So, aber jetzt mal ganz konkret auf die Frage, Mensch, ich rede hier um heißen Brei gerade. Das Kreditvergabeverhalten wird sich auf jeden Fall verändern. Da bin ich zu 100% von überzeugt, weil eine Kreditvergabe über einen Immobilienkredit ist eine langfristige Geschäftsverbindung. Wenn du 10-Jahres-Zinsbindung machst, ist das Geld 10 Jahre gebunden. Das heißt, das kannst du zum Beispiel, wenn du deinen Bankrun hast, weil in Social Media sich deine Kunden hochschaukeln, das kannst du halt nicht verwenden. Ne? Und deswegen wird sich meiner Meinung nach, das ist bisher noch nicht so in Deutschland, das IFO-Institut hat das gerade veröffentlicht, aber die letzten Wochen, bin ich mir ganz sicher, werden zu einer Verhaltensveränderung führen, weil das ziemlich unberechenbar ist, ehrlich gesagt. Also man hat es ja bei der Deutschen Bank vorletzte Woche gesehen.
Richtig, ja.
Also und das heißt, die Banken werden viel mehr flüssig bleiben, um handlungsfähig zu sein und viel defensiver langfristige Geschäftsverbindungen eingehen und eben da noch mehr darauf achten, dass es als also risikoarm oder risikolose Geschäfte einsortiert wird. Weil du eben, das kommt auch noch dazu, Banken müssen für bestimmte Geschäfte eben kein Eigenkapital als Sicherheit quasi zurücklegen. Also wenn du zum Beispiel Staatsanleihen kaufst, das wird eben als 100% sicher angesehen. So, und das heißt aber, unterm Strich, Banken werden weniger vergeben und noch mehr darauf achten, dass man Top-Kunde ist. Also noch mehr EK-Anforderungen und noch mehr Kapitaldienststärke.
Ja, wenn ich das mal so, es ist ja nicht nur die Zinsbindung, wo das Kreditinstitut quasi die Liquidität vorhalten muss, sondern die Kreditlaufzeit, die ist ja viel länger. Ne?
Ja, absolut.
Es ist ja nur vertraglich geregelt, dass der Kredit dann 10 Jahre mit dem fixen Zinssatz ist. Aber im Prinzip, wenn eine Bank heute eine Verbindlichkeit, sag ich mal, mit einem jungen Menschen eingeht und, sag ich mal, einen Tilgungssatz von 1,5% da reinschreibt, dann haben wir eine Kreditlaufzeit von 30 Jahren. Mhm. Und ich sag mal, gut, an dieses Geld, da komme ich ja dann nicht ran. Ich kann ja dem Kreditnehmer, das war auch hier die Frage, ich kann ja den Kreditnehmer nicht kündigen, sein Darlehen, weil jetzt auf einmal alle Einlagen kurzfristig bei mir abgezogen werden. Ne? Also
das darf man in der Tat nicht. Das, genau, also genau das ist das Thema, deswegen auch meine These. Ich will ja aber keine Panik verbreiten, sondern es ist einfach eine logische Schlussfolgerung. Da würde jeder von uns, wenn wir Bank wären, auch machen oder Bankvorstand, würden wir der Risikoabteilung sagen, oh, jetzt lass uns mal ein bisschen liquider bleiben, bis sich die Wogen geglättet haben und eben nicht mehr durch leichte Irritationen. Also im Moment genügen ja wirklich leichte Irritationen, ja, damit das wild wird. Also Deutsche Bank zum Beispiel, es ist ja wohl tatsächlich so gewesen, dass ein Spekulant mit einer 5 Millionen Dollar Wette auf die Kreditausfallversicherung der Deutschen Bank, dass die Deutsche Bank in 5 Jahren ausfällt, hat er da eben Kreditausfallversicherung gekauft. Das hat man wahrgenommen, den Ausschlag quasi in der Kursentwicklung. Also ist ja immer Angebot und Nachfrage, ne? Wenn da ein bisschen mehr Geld reinfließt, geht der Preis hoch. Das hat man wahrgenommen und hat sich der Markt innerhalb eines Tages tierisch hochgeschaukelt und die Preise für diese Kreditausfallversicherung sind durch die Decke gegangen. Und dann wurde halt für ein paar Tage auch gesprochen, oh, ist die Deutsche Bank jetzt auch unsicher und im Feuer. Und wenn du das nicht wieder eingefangen kriegst und, nee. Da ziehen die Deutsche Bank, hat richtig viel Geld, liquide und so weiter, dann hast du eben da so Silicon Valley-mäßig mal über eine Woche, dann zwingst du halt auch so einen gesunden Riesen in die Knie. Ne?
Ja, das finde ich halt krass. Du hast es schon richtig gesagt, ich versetze mich jetzt auch mal in so einen Bankvorstand und ich jetzt bei der Credit Suisse, da geht es ja dann quasi um das, ja, Überleben, ja, also ein gesundes Institut, ja, und da, ich würde jetzt auch der Risikoabteilung sagen, ja, Mensch, wir müssen auf das Schlimmste vorbereitet sein, weil wenn es ja nur, das ist ja eine Vertrauensfrage, ne? Wenn es den kleinsten Zweifel gibt, dass wir nicht mehr solvent sind, dann haben wir hier diesen Domino-Effekt, das schaukelt sich hoch und dann ist man auf einmal vom Markt, ne? Dann ist man weg.
Das war ja auch so.
Ja, genau.
Das war ja so. Der größte Eigner, der größte Aktionär hat ja der hat knapp unter 10% Aktien gekauft, auch letztes Jahr erst, ist an dieses Limit gegangen und dem gab es ja Gespräche, ob eine Kapitalerhöhung möglich ist. Und dann hat er gesagt, wäre nett, könnte er sich theoretisch vorstellen, aber praktisch gehen 10% oder mehr nicht, weil das regulatorisch nicht zu wuppen ist. Und es ist das ganze Gespräch, das ganze Ergebnis, es ist alles, auch dieses Regulatorische und so, das ist alles nicht in der Presse gelandet, sondern nur, selbst der größte Aktionär, der fast 10% hat, gibt kein weiteres Geld. Und dann, das war das Todesurteil. Generell kommt jetzt auf den Immobilienmarkt eine Zeit zu, wo man quasi... Jetzt im liquiden Bereich haben wir jetzt ein Boom-Jahrzehnt gehabt, was ETFs angeht, ja. Und ETFs kaufen ja mal die Vergangenheit quasi. Wie ist der Bestand gelaufen? Das hast du in so einem, wenn du einen Index-ETF nimmst, hast du das da drin. Und damit fühlen sich alle gut und denken dann, das läuft auch in der Zukunft. Und ähnlich wie ich das auch im liquiden Investment sehe, ist es auch bei Immobilien. Du konntest bei den Immobilien in der Vergangenheit ja gar nicht so viel verkehrt machen in den letzten 10 Jahren, weil sich eigentlich alles irgendwie gerechnet hat. Genau.
Und da wird sich jetzt gesprochen. Genau, du hast irgendwas gekauft, auch jetzt im Bereich Fix and Flip, du hast es ja angesprochen, hast jetzt nicht viel gekonnt, hast 2 Jahre das Ding gehalten, hast es nochmal, sag ich mal, ein bisschen aufgehübscht und dann selbst, wenn du daneben gegriffen hast im Preis, hat der Markt das ja irgendwie wegreguliert und ist es im Preis gestiegen und es ist ja auch wirklich so lange passiert, dass es immer weiter gestiegen ist, dass sich das ja auch dieses Mantra der steigenden Preise ist, konnte sich ja gar keiner mehr vorstellen, dass es überhaupt eine Korrektur noch gibt.
Ja, ja, also das muss man auch mal sagen. Du hast natürlich auch viel FOMO gehabt, ne? Also es wollten dann alle aufspringen, haben dann gesehen, wie so im sozialen Umfeld die Leute sich die Taschen voll gemacht haben, hast dann auch prozyklisch viele Spätaufspringer und so. Das ist für die, die jetzt in den nächsten Jahren, wie gesagt, ich sehe so 1 bis 3 Jahre, wenn man gut vorbereitet ist, ist das natürlich auch eine große Chance, weil es einfach Leute gibt, die sich übernommen haben, verhoben haben, verzockt haben. Oder wo die Banken einfach auch Druck machen, weil sie es können. Ne? Weil Banken können natürlich schon Sicherheiten nachfordern und Banken könnten auch Kreditverträge kündigen, wenn die Bonität sich verschlechtert. Ist man aber jetzt auch ein Jahrzehnt lang nicht mehr gewohnt gewesen. Ne?
Nee, aber, überhaupt nicht. Genau. Man sieht es ja auch an den Zwangsversteigerungen, wie die immer sukzessive runtergegangen sind, weil halt jede Bank, wo der Kreditnehmer ausgefallen ist, die haben gesagt, naja, wir brauchen uns ja gar nicht in die Zwangsversteigerung geben, sondern wir können ja jetzt einfach am Markt einen Makler beauftragen. Das ist ja immer alles weggegangen. Und das muss ich dazu sagen, die Schnäppchenjäger auf den Zwangsversteigerungen, die haben sogar höhere Preise auf der Zwangsversteigerung dann irgendwann gezahlt, als wenn man jetzt einfach ins Portal reingegangen ist und das so gezahlt. Wie gesagt, die Leute vergessen schnell. Also ich sag mal, vor 1,5 Jahren, das war ja eine verrückte Zeit und jeder hat sich das ja zugetraut, quasi mit Immobilien dann erfolgreich zu werden. So hatte ich das Gefühl auch auf den Seminaren. Genau, also da war ja eine riesen Nachfrage und es ist schlagartig jetzt wirklich Stillstand, ja.
Und wichtig ist, dass man das realisiert. Ne? Das ist, jetzt ist es, also die Selektion ist viel, 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 viel wichtiger. Also Makro-, Mikro-, Nano-Lagenmäßig würdet ihr das wahrscheinlich als Fachleute nennen. Und das Handwerk, wie man den Deal strukturiert und umsetzt und macht. Der Fokus war historisch vor allem auf Cashflow, würde ich mal ganz klar sagen. Und das hat sich gerechnet durch die günstige Fremdfinanzierung. Und Risikobewusstsein zur Wertentwicklung ist verschwunden, weil letztendlich alles gestiegen ist, nur unterschiedlich stark. Und das ist jetzt definitiv anders. Da muss man sich drüber im Klaren sein, wirklich. Der Markt wird heterogen verlaufen, definitiv, nach Standorten, nach Nutzungsarten. Und du musst halt einen Deal auch vernünftig strukturieren. Ja. Es wird jetzt mehr Deals geben, die im Cashflow kurz- und mittelfristig unattraktiver sind, als sie es zum Beispiel vor 1,5 Jahren gewesen wären, weil du eben mehr Fremdfinanzierungszins zahlst. Und das im Cashflow, sag ich mal, nicht über den günstigeren Einstiegskaufpreis aufgeholt wird, kurzfristig. Aber wenn du vom sagen wir mal, 10 Jahre zurückrechnest, ja, wird es trotzdem viel besserer Deal sein können, weil die Kaufpreisnachlässe, die du an manchen Stellen kriegen wirst in den nächsten 1 bis 3 Jahren, einfach überproportional groß sind. Ne?
Ich gucke mir jetzt so in den Immobilienportalen, zum Beispiel Immobilien Leipzig, da sind die zum Schluss dann halt für 3% Mietrendite und 1% Darlehenszins, haben die dann gesagt, okay, ich mache den Deal.
Ja.
Ne, aber jetzt würde es ja so sein, dass wir sagen, okay, der Zins liegt ja schon zwischen 4% und 5%. Ne, also die Schwankungsbreite ist enorm. Das ist ja manchmal nachrichtenabhängig. Jetzt kommen ja am Freitag die US-Jobdaten raus, habe ich wieder gehört. Da wird es bestimmt wieder Bewegung geben. Und dann kann ich ja nicht mehr mit 3% Mietrendite kaufen. Da habe ich mich halt gefragt immer, was ist dann jetzt, wenn man sagt, okay, man will refinanzieren und was Vernünftiges aufstellen, müsste ich ja eigentlich hier vor Ort, damit sich das einigermaßen rechnet, müsste ich ja eigentlich mit einer 5- bis 6%igen Mietrendite hier an die Objekte rangehen. Und wenn ich mir dann die Preise jetzt gerade anschaue, dann liegt das ja, also vorher waren Preise in der guten Lage hier von 3.000 üblich, dann liegen wir ja jetzt preislich, oder soweit müsste es runterkommen, ja ungefähr bei 1.500 Euro. Und ich glaube, da gibt es halt viele Verkäufer, die halt auch vor 10 Jahren dann für diesen Preis in etwa gekauft haben und die dann nicht bereit sind, einfach zu verkaufen. Das ist, glaube ich, das große Problem. Also man müsste ja jetzt entsprechend hart verhandeln. Ne?
Ja, der Druck muss zunehmen. Ne? Also wenn der Druck groß ist, dann wird es passieren und sonst nicht.
Und wann rechnest du denn mit dem Druck? Also das wäre, also viele fragen sich ja, ist heute jetzt der richtige Zeitpunkt einzusteigen? Habe ich jetzt mehr Chancen oder soll ich noch länger warten?
Naja, das ist, Achtung, Werbeblock. Da braucht man halt jemanden wie dich oder euch an der Seite, um vielleicht einen Einzeldeal zu beurteilen. Und wenn ich das richtig verfolgt habe, dann macht ihr ja auch viel quasi da in der Erwachsenenbildung, dass man sich vorbereiten kann, guter Investor zu werden. Also was ich, also in der Breite wird die Menge der Schnäppchen noch zunehmen, definitiv, weil der Druck auf der Verkäuferseite noch nicht so groß ist. Im Moment ist es so, dass die Projektgesellschaften, also die Projektierer, die haben Druck, ja, und zwar nicht zu knapp. Und da wird es anfangen, ja, dass Da wirst du aber natürlich viele Sachen haben, die sind so 80% fertig gebaut oder 90 oder was weiß ich, so wo auf der Zielgerade die Luft ausgeht. Oder wo man eben, was ja dann auch eine Zeit lang ging, mit unheimlich hochverzinsten Mezzaninkapital die Projektfinanzierung sich geholt hat.
Diese Plattform zum Beispiel, ne, wo man dann
genau,
was investiert hat. Aber das funktioniert ja, glaube ich, auch nicht mehr. Ne? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass dann, ich kann ja nicht auf so ein Projekt 4% Rendite geben, wenn ich jetzt auch 5% irgendwann in der festverzinslichen Anlage bekomme.
Ja, das ist halt extrem, genau, extrem schwierig. Ich meine, ja, aber jetzt für normale Immobilienkäufer, sage ich mal, also bei Projektfinanzierung bin ich tatsächlich jemand, der schon inzwischen 1,5 Jahre Verhinderungsberatung macht, weil der Markt schon echt krass aufgepumpt war. Also da war so viel Zuversicht drin in den Kalkulationen, weil ich habe ja über die Jahre auch ab und zu Projektfinanzierung gemacht mit meinen Investoren und da konnte man ja wirklich schöne zweistellige Renditen mit auch eine ganze Zeit lang sehr übersichtlichen Risiken verdienen.
Da möchte ich aber noch mal kurz einhaken. Also glaubst du auch, dass da halt verschiedene Bauträger, man konnte sich das ja gar nicht mehr vorstellen, weil in den letzten 12 Jahren ist ja kein Bauträger pleite gegangen. Es wurden ja alle Projekte fertiggestellt. Es lief ja immer alles planmäßig, weil halt das günstige Geld da ist. Glaubst du, dass es dann auch eventuell, also es ist nur deine persönliche Meinung, bei den Plattformen, also bei den Bauträgern dahinter, jetzt auch zu Ausfällen kommt und dass auch wieder das Risiko steigt, dass Projekte nicht beendet werden, was ja quasi
100%ig.
Also ist absolut also Super-GAU ist für Leute. Also ich sag mal so, wenn jetzt jemand einen Neubau kauft und der Bauträger baut nicht zu Ende, ich meine, das ist ja das, was du wahrscheinlich auch in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre erlebt hast, oder nicht?
Ja, Ende der 90er Jahre haben sich natürlich alle brutal die Taschen voll gemacht. Da wurden in Leipzig Immobilien verkauft für Preise, die du heute noch nicht gesehen hast wieder. Es ist also vielleicht als Anekdote und als Impuls, dass man wirklich zu Ende rechnet. Damals war es so, da gab es eine sogenannte Fördergebiets-AFA. Da hast du halt sehr schnell sehr viel abschreiben können. In der Spitze 50% quasi auf den Sanierungsanteil im ersten Jahr. Und Sanierungsanteil war gerne mal 80% der Gestehungskosten. Das heißt, du hast also 40% Abschreibung auf den Kaufpreis im ersten Jahr gehabt. Und auch danach ging das sehr schnell. Und das führte kurioserweise, weil damals nicht so genau geschaut wurde, also quasi wie viel ist jetzt wirklich, fällt wirklich in diesen Abschreibungsanteil und welcher nicht. Also du hast wirklich sehr hohe Abschreibungsanteile gehabt über diese sehr kurze Laufzeit. Das führte tatsächlich dazu, dass wenn du den Kaufpreis erhöht hast bis zu einer beträchtlich utopischen Summe, dass der Cashflow besser war in den ersten 10 Jahren durch die deutlich höhere Abschreibung, weil die Abschreibungsgewinne höher waren als die Finanzierungskosten, die du bekommen hast.
Ja, dadurch. Das ist doch krass.
Das ist total krank. Und dadurch hast du natürlich ganz perverse Modelle gehabt mit auch wirklich gigantomanischen Provisionen, weil du hattest wirklich im Cashflow, wenn jetzt ein Projekt mit 5% verkauft wurde, hattest du einen schlechteren Cashflow für die ersten 10 Jahre für den Kunden, als wenn du das mit 25% Provision verkauft hast. Und das haben dann natürlich viele gemacht. Und die Sachen waren alle massiv überteuert. Ja, genau, die waren so. Und das ist, genau, und dann sind die Preise natürlich irgendwann korrigiert und die Menschen haben wieder gerechnet und so. Aber das ist wichtig, immer sich vor Augen zu halten. Am Ende interessiert natürlich der Einkaufspreis und nicht der Cashflow. Im Einkauf wird der Gewinn gemacht, sagen wir Hanseaten. Wir kommen ja beide da aus Hamburg. Ne? So, und jetzt habe ich deine Frage vergessen.
Beim ursprünglichen Thema werden jetzt die Projektfinanzierer pleite gehen, werden wieder neu baut und dann
heißt es. Danke, genau. Nee, das passiert auch schon. Ich würde dir auch tatsächlich widersprechen. Es war die letzten 2-3 Jahre, war das jetzt nicht ganz so einfach. Man hatte mit der Corona-Krise und den ganzen Maßnahmen auch auf Baustellen und so hatte man Druck. Man hatte durch, Ukraine-Auseinandersetzung auch ein bisschen Druck. Also, weil gibt halt auch ein paar Osteuropäer, die auf dem Bau arbeiten und die dann vielleicht in die Heimat gefahren sind, eingezogen wurden und so weiter. Also, man hatte schon Probleme im operativen Geschäft durchaus. Und du hast ja die Handwerkerknappheit gehabt und du hast ja gigantische Preisinflation gehabt. Wir hatten vorletztes Jahr, die Zahlen vom letzten Jahr, die habe ich nicht abrufbereit. Vorletztes Jahr hatten wir 17% Baukosteninflation. Und du hast ja auch Schieflagen gehabt, weil bis vor gar nicht so langer Zeit, hast du ja wirklich verbindliche Festpreise gemacht, wie abgenommen wird, wie dann nach MABV bezahlt wird. Und du hast aber ja nicht immer alles eingeloggt gehabt in deinem Einkauf. Und teilweise ist es auch so, die letzten Jahre, das weiß ich auch vom Mandanten, die Bauunternehmer sind und so, du hast ja dann in den Verträgen irgendwelche Konventionalstrafen stehen gehabt und dann gehen ja viele auch mit breiter Brust einfach zu den Käufern und Kunden und sagen, tut mir leid, ich kann das für den Preis nicht bauen, wir müssen einen neuen vereinbaren und wenn der Kunde dann sagt, ja, dann müssen Sie die Konventionalstrafe zahlen, das ist auch nicht mein Problem, ja, okay, dann zahle ich sie, dann schicke ich meine Leute auf eine andere Baustelle. Du hattest einfach so viel Druck auch, also da sind schon Probleme in Gange gewesen, bevor die Zinsen sich erhöht haben, bevor die Kreditvergabe schwerer wurde. Und deswegen wird das richtig, richtig krass. da wird die Spreu sich vom Weizen trennen. Ich sehe in der Tat, also alle, die nicht tipptopp super gesund aufgestellt sind, richtig geile Projekte haben, hohe Vorabverkaufsquoten, also ne, viele seriöse Projektierer haben natürlich auch immer viel schon vorab verkauft, sodass sie gar nicht so viel auf die eigenen Bücher nehmen müssen, gut eingekauft haben, was Material angeht und all diese Dinge, das wird richtig hässlich, ja. Und für die Einkäufer natürlich eine tolle Chance. Also
ich habe auch so das Gefühl, jetzt wo du es doch mal sagst, klar, das war Corona war ein Riesenthema aufgrund dieser Lieferketten-Thematik und im Prinzip ist ja jetzt der Zinsanstieg und das ist ja wirklich dramatisch. Ich habe auch viele Freunde als Bauträger und da sind einige dabei, die haben für große Gesellschaften zum Beispiel 200 Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften im Jahr gebaut. Und die haben gesagt, die haben 2022 drei Dinger fertiggestellt und die ganzen anderen Jahre haben die Rückstellung gebildet, haben Kräne gekauft. Der hat gesagt, mein ganzer Hof, voller Bagger, voller Kräne, alles da, aber keine, wir brauchen das gerade nicht mehr, weil die sitzen da auf den Grundstücken und da passiert nichts. Ja, eine große Relevanz. Und ja, das ist eigentlich im Prinzip, wenn ich es jetzt so verstehe und so sehe ich es eigentlich auch, der letzte Nackenschlag quasi für die Baubranche nach diesen Corona-Jahren und dieser Preissteigerung. Und ich habe das ja auch mitgekriegt, da gab es ja Bauträger, die gesagt haben, lieber Kunde, ich zahle dir noch 10.000, wenn wir den Vertrag auflösen. Also nicht nur konventional starten, sondern auch Angebote, weil die gesagt haben, es funktioniert nicht mehr. Und jetzt noch hinten raus, dieser Zinsanstieg, das ist ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis da das Pulverfass eigentlich in die Luft geht, oder nicht?
Ja, genau. Auf jeden Fall. Also alle, die nicht tipptopp Projekte haben, kaufmännisch gut sind, gut eingekauft haben, gut organisiert sind und. Also die Guten werden wieder profitieren, das ist ganz klar so, weil du eben auch Schnäppchenpreise machst. Und das gilt für große Einkäufer genauso wie kleine. Also die sich die ersten Immobilieneinheiten kaufen wollen oder quasi noch dazu kaufen wollen, die also so ein Einkäufer-Mindset haben, die sollten tatsächlich auch immer schauen, dass die Kehrseite der Medaille außerordentlich positiv ist. Richtig. Weil es wird eben viele unkoordinierte Situationen geben, wo Leute unter Druck verkaufen müssen. Und dann wirst du eben gute Assets, gute Objekte auch einkaufen können zu unverhältnismäßigen Preisen. Weil wenn der Druck groß genug ist, ist es ja auch im Zweifel so, dass der Eigentümer nicht mehr im Driver Seat sitzt, sondern eben die finanzierende Bank oder Investoren. Das muss man auch sehen. Und da ist es dann oft so, dass die so nach dem Motto lieber ein Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, dass sie dann Druck machen, dass sie eh schon abgeschrieben haben. Also deswegen dauert das alles auch immer ein bisschen, ne? Du hast ja auch, wenn du in der Bank, du wanderst ja durch ein paar Abteilungen, bis wirklich verwertet wird, ja. Also das dauert ja. Also du hast ja alle möglichen Verhandlungsrunden und dann kommst du in eine Intensivbetreuung und dann dies und das. Ist ja nicht so, dass du einmal die Rate nicht zahlst, die Anschlussfinanzierung am Horizont wartet und dann sagt die Bank, ich kündige den Kredit vorsorglich schon mal, weil sie sich das nicht leisten können, sondern also es hat ja keiner Lust darauf, dass wirklich realisiert wird, weil das für alle viel Arbeit ist und unterm Strich weiß man schon, dass es einen Schaden produziert. Aber das kommt dann irgendwann und dann ist das so ein bisschen Ketchup-Flaschenmäßig. Also erst passiert nicht so viel und dann wird es Chancen geben und darauf vorbereitet zu sein, jetzt um auch echt nochmal Zuversicht zu verbreiten, halte ich für eine gute Idee. Ne? Und Probleme haben eben die jetzt gekauft haben und zum Beispiel keine Finanzierung haben, die nur variabel finanziert haben und so weiter und hoffen, dass die Zinsen wieder runterkommen. Dann nimmt bitte die Botschaft vom Anfang mit. Die Zinsen kommen nur richtig deutlich runter, wenn wir in eine schwere Rezession kommen, weil wir eine hartnäckige Inflation haben. Davon bin ich also jetzt in meiner makroökonomischen Analyse ziemlich stark überzeugt, dass die Inflation in ein paar Jahre erhöht bleiben wird. Also man sollte sich eher mit 4-7% konfrontiert sehen über ein paar Jahre. Und in so einem Umfeld die Zinsen zurückzunehmen, ist natürlich nur schwierig möglich. Da musst du Argumente haben, weil es ja Sehen der Enteignung ist schleichend. Ne?
Von ist krass. Wenn du jetzt 100.000 am Konto hast, 3 Jahre 7%, das heißt ja noch Zinseszins, sind 20% weg. Aber ich will vielleicht nochmal das mit diesen Schnäppchen einfach auch mal den Leuten auch ein bisschen Mut machen. Und zwar der Bauträger, der da diese 200 Doppelhäuser und Einfamilienhäuser baut, der hat gesagt, wir haben einfach mal eine Reduzierung schon bei den Kaufpreisen. Ne? Also die Dinger, die sie sonst für 600.000 dann verhökert haben, da sind sie jetzt bei 390.000. Muss man sich mal vorstellen. 390.000 bieten die jetzt da die Doppelhäuser und Einfamilienhäuser an. Da hätten wir ja vorher gar nicht glauben können. Und wenn es jetzt mal Niedrigzinsphase wäre, ich hätte aber in der Niedrigzinsphase von 600.000 auf 390.000, das hätte ich tilgungsseitig gar nicht geschafft. Da wäre ich, sag ich mal, in 15 Jahren hätte ich nicht mal die Restschuld, die ich heute da für einen Einkaufspreis bekomme. Aber das ist halt, wie du schon sagst, der Markt, ich sag mal, muss jetzt so sein wie so ein Trüffelschweinchen, ja, aus meiner Sicht, und gucken, okay, wo brennt's gerade, wo könnte was entstehen? und da auch sein Pulver trocken halten und das halt nicht zu früh verschießen aus meiner Sicht. Ne? Also das ist ja dann schon eigentlich so die Botschaft. Ne? Also Leute,
was man haben will. Ja? Also genau, also was man auch haben will im Portfolio. Ne? Also dass man da vorher eine Vorstellung von hat. Wenn man eben was auf, wenn man hofft, dass man was auf den Tisch kriegt und man hat dann Zeit darüber nachzudenken und dann die Finanzierung zu klären und so weiter. Also wird, glaube ich, schwierig. Ich glaube, wenn man sich vorher Gedanken gemacht hat, an welchen Standorten will ich sein, was für Wohnung oder Gewerbe will ich haben, welche Größenordnung will ich haben, wie viele Einheiten will ich haben, dass man schon mal ein Vorgespräch geführt hat bei der Bank, also wozu die grundsätzlich bereit wäre. Also die macht natürlich auch nichts in der Regel, nur auf schöne Worte, aber weil in diesen wirklichen Schnäppchensituationen ist Handlungsfähigkeit und Geschwindigkeit eben wichtig. Und wenn man das weiß, dann, also wenn man da eine gute Strategie hat, dann wird man profitieren. Das sehe ich schon. Ne? Aber wie du es auch sagtest jetzt in deinem Beispiel von 600 auf 390, trotzdem brauchst du halt heute, wenn du 390 mit 4% rechnest, rund, wenn man auf 400.000, das ist einfacher, dann hast du halt 16.000 Zins zu zahlen. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, 1% gehabt hättest bei 600.000, hättest du halt nur 6.000 Zins gezahlt. Ne?
Also, ja, aber da möchte ich was zu sagen, weil ich finde, jetzt kommt ein interessanter Punkt auch für die Zuhörer. Und zwar sind ja im Einfamilien- und Doppelhausbereich, das muss man sich jetzt vorstellen, dass ja unheimlich viel Nachfrage weggebrochen, einfach von den Eigennutzern. Und jetzt kommt ein Punkt, wo ich glaube, das wird in Zukunft interessant, wo wir vorher mal einen großen Bogen drum gemacht haben. Ich glaube, es wird interessant, wieder Einfamilienhäuser und Doppelhäuser zu vermieten. Warum? Weil diese 16.000 Euro Zinskosten, die du zum Beispiel angesprochen hast, sind ja für einen Investor steuerlich abzugsfähig. Bedeutet, beim Steuersatz von 42% würde ich ja von den 16.000 nur netto nach Steuer 8.000 Euro tragen. Auf der anderen Seite können sich die Eigennutzer, die Zinsen halt zu vollen Kursen halt tragen müssen, die können sich kein Eigenheim mehr leisten, wollen aber trotzdem in einem Eigenheim oder Doppelhaus wohnen. Und auf der anderen Seite, jetzt gucken wir uns an, die Bauträger und die Projektentwickler, die suchen Leute, die da die Grundstücke und die Häuser irgendwie abnehmen. Und da denke ich, da ist ein interessanter Markt. Das Ticket ist zwar noch groß, da muss man halt gucken, okay, wo investiert man das? Und ich brauche natürlich auch starke Bonitäten, aber wir haben ja diese Einkommenszuwächse. Und dann kommt der nächste Punkt. Für diese Doppelhäuser, Einfamilienhäuser gilt ja nicht die Mietpreisbremse. Ne, das ist ja, die gilt ja für Wohnungen. Ja, wenn du jetzt anfängst, Häuser zu vermieten, das ist ja eigentlich für mich jetzt so die nächsten 6 bis 12 Monate, werde ich auf jeden Fall auch mein Augenmerk darauf legen, sowas zu machen. Ne? Und dann kann man sich das auch vorstellen, ich sag mal auch die Eigennutzung haben wollen, dann kann man sich so vorstellen wie Bootsvercharterer. Da gibt es auch so ein Modell, da kaufst du den Boot, vermietest das erstmal 6 Jahre, dann rammeln die da quasi das Boot runter, da diese Charter-Crews halt, die da wöchentlich durchgehen. Und dann machst du so eine Komplettüberholung, die ist halt nicht so teuer, und nimmst es dann selbst, das Boot. Ne? Und auch für die Leute, die jetzt vielleicht sagen, okay, ich weiß noch nicht, wo ich hinziehe, aber in 10 Jahren, glaube ich, macht das Sinn, dieses Modell erstmal zu fahren, zu sagen, okay, ich kaufe jetzt Einfamilienhäuser, Doppelhäuser, vermiete die oder finanziere die sogar variabel irgendwann, um zu sagen, ich kann Fix and Flip damit machen oder vielleicht auf 3 oder 5 Jahre und kann das dann an Eigennutzer verkaufen. Also ich glaube, das ist jetzt liege für Möglichkeiten ein interessanter Markt, oder nicht?
Das weißt du besser als ich. Was ich eben auch weiß und denke, ist das, was du gesagt hattest mit der Abzugsfähigkeit der Zinsen. Es trifft halt einen Selbstnutzer definitiv mehr, diese Zinserhöhung, nämlich in voller Höhe zu 100%. Und wenn man es genau nimmt, ja sogar zu mehr als 100%, weil du ja die Zinsen aus versteuertem Einkommen erzielst. Ja, also, und wenn du es als Investor machst, hast du sie als Werbungskosten abzugsfähig. Und das ist in Städten wie München ist das ja noch krasser. Also ich kenne hier sehr viele, die Jahre über viel gekauft haben und die, also auch für Eigennutzung. Und die Logik war immer die gleiche. Wenn der Kapitaldienst für den Zins und einen Teil der Tilgung, also gedanklich jetzt auch wegen Instandhaltungsmaßnahmen und ne, Kostenumlagen aufs Gemeinschaftseigentum und so. Wenn das ungefähr so ist wie meine Miete, die ich heute zahlen würde, dann kaufe ich halt, weil der Preis wird sowieso in 10, 15 Jahren nicht niedriger sein, wenn die Zinsbindung ausläuft. Das war also die einfache Logik und das hat dann auch viel geklappt. So, das klappt jetzt natürlich mal so gar nicht mehr. Nee. Und in München hast du ja wirklich, zahlst du ja für einen Wohnklo 1 Million. Da ist das besonders einfach zu rechnen. Da hast du halt vor 1,5 Jahren dann 15.000 Euro Zinsen gezahlt und jetzt zahlst du halt 40.000 Euro aus versteuertem Einkommen und dann noch 2% Tilgung, meinetwegen sind 60.000 Euro im Monat. Wie soll denn das gehen? Da musst du für 5.000 Euro im Monat, nur um die ausgezahlt zu kriegen, musst du 10.000 schon mal verdienen. Und dann hast du dir noch kein Semmel gekauft, ja, oder Brötchen, wie man in Hamburg sagt. Genau. Oder Schrippe, glaube ich, in Leipzig, ne?
Ja, aber das ist ja das Krasse. So, und auf der anderen Seite haben die Bauträger natürlich ihre Projekte eingekauft und die fressen ja Liquidität. Ne? Also wenn ich jetzt ein Grundstück kaufe und das fremdfinanziere, Bauträger können auch erst anfangen zu bauen, wenn sie meistens eine Abverkaufsquote haben von 50-60%. Ja, dann zahlt die Bank auch erst aus. Ich kann die Bauunternehmen dann erst bezahlen. Und da glaube ich, gerade so was das Thema Einfamilienhaus betrifft, da können Schnäppchen auf Leute warten. Da muss man natürlich überlegen, will man jetzt bauen, oder das Risiko wirklich eingehen, also zu bauen, weil wir Themen haben im Baupreis etc. Oder kauft man vielleicht dann Bestand und nutzt halt diese energetischen Themen, die man dann machen kann an dem Einfamilienhaus oder Doppelhaus und vermietet das. Ist ja auch interessant, auch steuerlich gesehen. Da glaube ich, werden in Zukunft krasse Chancen entstehen, was die Vermietung betrifft. Weil wenn ich mir zum Beispiel den Leipziger Markt anschaue und andere Märkte, dann ist es so, dass die Leute, die jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal ein Pärchen, hat ein Kind gekriegt, die wohnen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, die können ja da nicht wohnen bleiben. Die brauchen ja trotzdem dann, in gewissen Städten brauchen die ja trotzdem dann mehr Wohnraum und irgendwer muss den ja bieten. Ne? Gleichzeitig kommt von unten halt, haben wir das Thema Flüchtlinge, ne, leider, also leider, dass es diesen Krieg gibt, die wirklich am Segment ziehen die komplett auch alle Wohnungen weg. Also wir haben zum Teil 40-60 Anfragen, wenn wir was inserieren, müssen es dann deaktivieren. Und das Einzige, was das irgendwie noch die Mieten irgendwie noch irgendwie nicht explodieren lässt, ist einfach diese Regulatorik, die man im Blick haben muss heutzutage. Aber das ist ja, sind ja eigentlich da, aus der Sicht sehe ich eigentlich wirklich übelst krasse Chancen jetzt für Investoren, die halt, wie du es gesagt hast, dieses Fragmentierte irgendwie antizipieren können. Also das sehen, okay, da ist eine Chance, aber das zum Beispiel, diesen Preis, den der jetzt will, da brauche ich überhaupt gar nicht diskutieren, das ist lächerlich. Ne?
Ja, genau. Und aber auch vorbereitet sein, so wie du es eben beschrieben hast, das ist natürlich ein grundsätzlicher Treiber, der jetzt dazukommt, dass es einfach ganz viele mehr Mieter geben wird, die gute Einkommen haben, weil die sich tatsächlich wegen der Zinsen das schlicht nicht mehr leisten können. Also Leute, die sonst als Mieter jetzt nicht quasi in der ersten Reihe standen, weil die vom Selbstverständnis beim Einkommen auch quasi Eigentümer wären, die werden sich das die nächsten Jahre schlicht nicht leisten können. Und das heißt, wer da als Investor aufschlägt, hat eine ganz andere Kalkulationsgrundlage, eben wegen des Werbungskostenansatzes und der AFA. Da kommen auch viele interessante Mieter quasi auf den Markt. Und der Druck wird dadurch natürlich auch nochmal übrigens angebotsnachfrageseitig jetzt zunehmen, ne? Weil in der aktuellen Situation auch einfach mal nichts in Genehmigungsverfahren geht. Der Vorlauf da ist ja die letzte Dekade auch deutlich länger geworden, nochmal, muss man auch sehen. Also sag mal, dieses strukturelle Defizit in bestimmten Standorten, dass du perspektivisch sowieso mehr Nachfrage gehabt hättest nach Wohnraum, als Angebot da ist durch Neubau, der Druck wird tatsächlich nochmal zunehmen und die Qualität, es wird eine Qualität von Mietern dazukommen, die letzten Jahre auch nicht wirklich präsent war, weil die haben alle dann selbst gekauft. Ne?
Also, ja genau, das war ja mal so, sagen wir jetzt in Leipzig, hast du so eine Doppelhaushälfte, keine Ahnung, 2.500 Euro Warmmiete. Da würde nie jemand auf die Idee kommen, da überhaupt anzufragen, weil er sagt, naja, warum soll ich denn 2.500 Euro Miete ausgeben, wenn ich jetzt nur ein Darlehen kriege für 1.500. So war da immer die Rechnung. Genau. Ja, also da gibt es ja keinen Grund. So, jetzt gleiches Spiel, bloß der eine hat jetzt 6.000 Euro, wenn er jetzt in so ein Einfamilienhaus ziehen würde und sich das kaufen würde. Und auf der anderen Seite kommst du dann mit deiner Miete, wo du sagst, okay, das ist schon viel, aber es sind immer noch 3.000. Und jetzt ist ja die Benchmark ja genau andersrum. Kann ich mir was für das gleiche Geld mieten oder weniger im Vergleich zu, ich müsste es jetzt kaufen. Jetzt ist Kaufen halt das Unangenehme, ne?
Genau. Wobei, weil du Leipzig gesagt hast, den Markt kennst du ja wie die Westentasche, ich nur aus der Ferne und grob. Aber das ist doch eine Stadt, wenn ich richtig informiert bin, wo die Preise der Immobilien die letzten Jahre auch weiter weggelaufen sind, als sich das Einkommen gesteigert hat. Das war, glaube ich, ja sowieso eine Herausforderung vor Ort, ne?
Genau, ja, richtig, natürlich. Genau,
weil das hast du vielleicht dann eben auch, das muss man, aber das wird alles einfließen und man muss vorbereitet sein. Das hilft, wenn man vorbereitet ist. Also diese aus dem Bauchgeschäfte, wie sie die letzten 10 Jahre eigentlich immer geklappt haben, das ist vielleicht ein bisschen zu gefährlich für die Zukunft.
Aber wenn ich jetzt nochmal, du hast ja gesagt, Inflation 4-7% die nächsten 3 Jahre, da will ich ja schon sagen, jetzt Fokus für Investoren, wenn sie jetzt zum Beispiel auch ein Einfamilienhaus dahinstellen oder eine Doppelhaushälfte, wenn es vielleicht ein bisschen weniger sein will, kann ich ja Indexmietverträge abschließen. Also leere Wohnungen sind ja jetzt krass dann, weil ich habe ja durch einen Index quasi dann mit Zinseszins 25% Steigerung. Und wenn ich das mit einer Wohnung vergleiche, die jetzt einen Bestandsmietvertrag hat ohne Index, wo wir sagen, das sind eigentlich 98%, dann würde ich ja sagen, okay, das ist ja ein großes, für was zahle ich vielleicht mehr Geld? Also würde ich ja sagen, ich zahle vielleicht 10% mehr Kaufpreis für eine Wohnung, die leer ist, weil sie jetzt noch mehr wert ist, weil ich ja dann neu vermieten kann für 10 Euro pro Quadratmeter plus Index. Und die Bestandsmiete ist ja hier irgendwo bei 5 Euro und ich kann alle 3 Jahre maximal 15% zum Mietspiegel erhöhen. Also da würde ich auch als Investor mich so positionieren, dass man halt, weil der Markt sich so krass verändert hat, dass man eher was Frisches nimmt, wo man wieder, sag ich mal, so einen Restart dann machen kann, als wenn ich jetzt in irgendein Ding einsteige, wo der Mietspiegel 6 Jahre läuft, da bin ich ja voll vom Fenster. Wenn du jetzt sagst, 7% Inflation, weil nehmen wir mal an, ich bin schon beim Mietspiegel und kann vielleicht in den nächsten 3 Jahren nur 8% erhöhen, hätte ich ja effektiv, wenn ich sage 7% Inflation auf 3 Jahre pro Jahr, hätte ich ja, keine Ahnung, 14-15% Verlust.
Aber das ist jetzt wirklich Dealmaking im Immobiliensektor. Das ist Spezialwissen, das ist Einstellungsfrage. Ich kenne Leute, die zum Beispiel mit großer Freude seit 50 Jahren vermietete Wohnungen an einen und denselben Mieter oder Mieterin aufkaufen, weil sie wissen, okay, rein statistisch, irgendwann die nächsten 10 Jahre steht eine Neuvermietung an. So, die finden das auch gut. Das ist ja Geschmackssache.
Also, genau, ich hätte noch eine abschließende Frage. Und zwar sagt hier jemand, dass die Inflation ja fällt. Bereits und dass es schon erstaunlich wäre, wenn sie nächstes Jahr, sag ich mal, über 5% liegt, vielleicht auch aus dieser Energiethematik, vielleicht da nochmal so als letztes Commitment, weil das ja jetzt noch wirklich ein krasser Punkt ist, Inflation auch für den Immobilienmarkt und die Zinsen, was veranlasst dich dann zum Beispiel zu einer Schätzung wie 7%?
Ja, also eins möchte ich vorweg sagen, dass ich letztes Jahr zum Jahreswechsel, also ich mache regelmäßig so Investorenkonferenzen für meine Investoren, manchmal mache ich auch öffentlich Sachen und einmal im Quartal mache ich quasi einen öffentlichen Vortrag, wo ich die Finanzmärkte allgemein kommentiere und das ist mir tatsächlich wichtig. Ich habe das Anfang letztes Jahr, habe ich eben gesagt, dass wir mindestens 7% sehen werden in diesem Vortrag, was damals noch kein Mensch, also es hat keiner erwartet, also über 5 hat sich kaum jemand getraut. Weil wir uns jetzt ja an diese 10%, die wir jetzt ein Jahr lang hatten, so schnell gewöhnt haben. So, und die Annahme, dass die Inflation höher bleibt, also möchte ich so beantworten. Das eine ist, die Inflation kommt jetzt zurück, aber wir haben ja noch Inflation. Ne? Inflation ist auch, ist ja immer die Erhöhung quasi zum Vorjahreswert. Also wenn ihr was, also die Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn ihr was lest in der Zeitung, dann ist es immer der Vergleich des Preises, also des Warenkorbs, der für die Inflationsermittlung zugrunde gelegt wird, im Vergleich zu vor einem Jahr. Also was hat dieser Korb vor einem Jahr gekostet? Das ist ganz wichtig. Ja. Dann hast du nachlaufende Inflationstreiber. Du hast jetzt zum Beispiel Immobilien wieder, Gewerbemietverträge. Hast du ja immer die Inflationsanpassung nachträglich. Es wird ja mal geguckt, was war im letzten Jahr und dann wird für die Zukunft erhöht.
Ja, hier die Lohnanpassung. Ne? Ich habe ja jetzt auch gesehen, es sind super viele Streiks auch. Und genau. Es sind ja zum Teil auch so, ich meine, die haben ja lange gebraucht, die Gewerkschaften. Ne? Es ist erstmal Inflation gewesen, man hat nichts gehört. Und dann haben sie sich warm gelaufen, weil es wird ja nicht jeden Tag... Ist ja nicht ein indexierter Arbeitsvertrag, das wäre jetzt noch das Nächste, wenn man sowas macht, aber jetzt 2 Jahre gedauert, ne?
Das ist der vierte Punkt, genau, den ich noch genannt hätte, nämlich der Lohn. Das Lohn ist auch nachlaufen und da hast du jetzt ja diese zweistelligen Lohnerhöhungsforderungen im öffentlichen Bereich und hast eben diese massiven Streiks, ne?
Ich fand das auch krass,
das dauert halt alles ein bisschen.
Genau, vielleicht kann ich noch mal eine Sache sagen, auch gerade zu dem Lohn. Was ich viel krasser fand, war nicht diese Steigerung 10%, sondern ich fand das krass, mindestens 500 Euro.
Ja.
Das, es gibt auch gewisse Leute, die haben jetzt vielleicht 2.500 brutto, ja, als Beispiel. Und das ist ja keine Gehaltssteigerung von 10%. Also das kann ja jeder ausrechnen. Also jemand, der 2.500 brutto macht, vielleicht was Einfaches, der auch sein Einkommen verkonsumiert, der hat ja jetzt auf einmal 500 Euro mehr brutto. Das ist doch das Krasse, oder nicht?
Ja, genau, das ist. Aber da ist die Logik dahinter ist natürlich jetzt mal ganz wertfrei, ne? Also weil du musst natürlich was machen, weil wir reden ja auch über echte Inflation, ne? Also wir haben ja jetzt gerade Asset Price Deflation, also wir haben die Preise in Anlagegütern kommen zurück, also Immobilien, Anleihen, Aktien. Da hatten wir vorher 10 Jahre massive Inflation, also Preissteigerung. Jetzt ist es so, wir haben in den Anlagewerten Rückgänge und wir haben jetzt eine echte, alltagsrelevante im Portemonnaie, ob man es will oder nicht, stattfindende Inflation. Und du hast natürlich für die Grundbedürfnisse der Menschen im Moment eine besonders hohe Inflation. Also Nahrungsmittel und so weiter habt ihr wahrscheinlich auch mitgekriegt, dass die Preise da nicht nur 10% gestiegen sind, sondern erheblich mehr. Mhm. Und das ist die Logik dahinter, dass halt die, die Einkommen haben, das eigentlich eh nur dazu reicht, dass du deine Ausgaben bedienst und vielleicht noch 100 Euro in die Altersvorsorge packst oder einmal im Jahr in Urlaub fahren kannst. Die Leute haben definitiv jetzt kein freies verfügbares Einkommen mehr, ohne dass sie eine signifikante Lohnerhöhung bekommen. Und das ist eben die Logik dahinter diese Mindestanpassung, weil es definitiv die niedrigeren Einkommensschichten überproportional hart trifft. Weil wenn du gut verdienst, ich meine, dann gehst du halt einmal weniger essen oder zweimal im Monat und dann hast du das aufgefangen, ne? Oder verstehst du, was ich meine? Kaufst du irgendwelche Luxusgüter nicht oder und. Und du hast auch eine Kompensation und unterm Strich wirst du eine Kompensation haben über zum Beispiel Immobilien und dergleichen.
Ja, weil also, du kaufst ja jetzt Immobilien günstiger ein. Nimm mal, du hast ja vorher 20.000 EK bezahlt. Jetzt zahlst du noch 10.000 EK, weil der Preis sich halbiert hat. Ich meine, sowas muss man dann ja auch messen. Ich habe ja dann einfach 10.000 Euro mehr am Konto, ne? Also das ist natürlich schade, dass die Leute, die es besonders hart trifft, natürlich diese Asset Price Deflation, von der du gesprochen hast, die können das ja überhaupt gar nicht nutzen. Ne? Die konnten schon diese Asset Price Inflation nicht nutzen die letzten 10 Jahre, weil, ja gut, sie hatten ja dann wahrscheinlich alles verkonsumiert. Und jetzt auf der anderen Seite können sie da jetzt auch nicht kompensieren, dass sie jetzt günstig an Immobilien zum Beispiel kommen. Ne?
Genau, und schon gar nicht würden sie die Kredite kriegen eben. Ne? Also ja. Von daher, das ist der Grund, das war ja die Frage von deinem Zuschauer. Du hast so nachlaufende Sachen. Und mein Szenario unterstellt, dass man das im Griff behält, ne? Weil was wir ja bis jetzt noch nicht haben, ist quasi Panik. Inflation ist sehr stark erwartungsgetrieben. Das heißt also, die Menschen müssen das Gefühl behalten, dass es alles irgendwie kontrolliert im Rahmen bleibt. Auch da ist es so, wenn die Emotion kippt, dann passiert etwas, was für Inflation tödlich ist, nämlich, dass man Konsum vorzieht, weil man im Kopf verankert hat, das ist in einem halben Jahr erheblich teurer. Und wenn man den Konsum vorzieht, dann schaukelst du dich halt hoch, ne? Also.
Ja, klar.
Und das ist auch die Gefahr jetzt zum Beispiel bei den Löhnen, das ist immer eine Lohninflationsspirale und Lohnpreisspirale. Letztendlich der Lohn, der jetzt verhandelt wird, fließt ja wiederum in die Preise ein, die der Endverbraucher zahlen muss. Und das ist ja dann auch wieder inflationstreibend. Also das ist ein herausfordernder Balanceakt. Und ich teile eben diese Zuversicht nicht. Und ganz wichtig ist, ich will mich in dem Fall auch nicht irren, also weil eine mittelgroße Inflation viel besser zu verarbeiten ist als das Szenario, was passieren müsste, damit die Inflation deutlich zurückkommt. Und das ist mir wichtig, dass das alle mitnehmen. Es ist nur realistisch anzunehmen, dass die Inflation deutlich zurückkommt, wenn wir eine schwere Rezession haben. Versteht ihr? Also das ist das einzige Szenario, wo die Inflation deutlich zurückkommen wird. Und dann haben wir aber natürlich an anderen Stellen Schmerz. Dann haben wir zwar keine Inflation mehr, aber dann haben wir eben Sachen, die viele überhaupt gar nicht kennen, die ja heute wahrscheinlich zuschauen, weil das schon zu lange her ist.
Also was ja, Arbeitslosigkeit angeht. Zum Beispiel, ne?
Genau.
Dann ist ja klar, wenn ich sage, okay, der will jetzt mehr Lohn da arbeiten nehmen als Beispiel, aber es stehen noch 5 andere da, die sagen, ich würde für den gleichen Lohn arbeiten, dann gibt es ja keinen Grund, diesen Lohnerhöhung weiter durchführen zu müssen. Und deswegen glaube ich auch diese US-Jobdaten, die jetzt am Freitag sehr wichtig sind, weil wenn der Arbeitsmarkt geräumt ist, da keiner mehr verfügbar ist, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass ein Arbeitnehmer seine Lohnerhöhung dann bekommt, auch relativ hoch, ne?
Genau. Und wobei wir im Moment ja die Besonderheit haben, wir haben faktisch Vollbeschäftigung. Ne? Also in den USA und in Europa haben wir auch rekordniedrige Arbeitslosigkeit. Deutschland ist auch im Grunde genommen nah an der Vollbeschäftigung. Also das ist, deswegen ist da auch quasi keine Entlastung zu erwarten, weil eben jetzt auch die, sag mal, irgendwie die Arbeitnehmer natürlich Druckpotenzial haben. Der Arbeitsmarkt ist nicht mehr so stark, wie es die Zahlen hergeben. Das sieht man einfach, wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht. Aber er ist halt immer.
Ja, das ist richtig. Ich denke auch, also ich sag mal, jetzt dieses Szenario, was du für wahrscheinlich hältst, mit Inflation von 4-7%, das müsste ja wirklich Leute in die Immobilien treiben ohne Ende. Die Frage ist, die sich nachher wahrscheinlich stellt, ist, wird man finanziert oder nicht? Da haben wir jetzt durch die Bankenkrise wieder eine weitere Verschärfung zu denen, die es schon gab, weil die Banken haben ja ihre Regulatoriken auch schon mit dieser Inflation schon angezogen, was so die Haushaltsrechnung betrifft, Anschlussfinanzierung. Da wurde es schon härter. Und jetzt nochmal dieses Thema Bankenkrise dazu. Und vielleicht noch einen Punkt zu machen, bevor wir dann langsam mal überleiten, weil wir sind hier schon doch ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Aber es merkt, wie wichtig das Thema ist. Wir hatten ja wirklich, sag ich mal, 12, 13 Jahre wirklich Inflation 1%. Ne? Und ich glaube, dadurch, dass man so lange dieses Mantra auch, es gibt keine Inflation, in die Köpfe reingehämmert hat, brauche es jetzt einfach so lange, um das wieder in die andere Richtung zu bewegen, weil ich meine, was ist eigentlich los hier in Deutschland? 10% Inflation im Oktober, glaube ich, war es ja 2022 und alle sind cool geblieben. Und ich glaube aber, wenn dann irgendwann das wirklich so, wie du es gesagt hast, realisiert wird, wir haben jetzt so einen Dauerzustand auf einmal. Das ist jetzt nicht so ein Inflationsbuckel, von dem die EZB mal gesprochen hat, sondern das verstetigt sich hier irgendwann. Dann ist es, glaube ich, genauso schwer, wieder die Leute davon im Gegenteil zu überzeugen, zu sagen, Leute, wir kriegen das hier in den Griff. Ne? Weil wenn man jetzt fünf, sechs Jahre mal als Beispiel mit 6% Inflation unterwegs ist, was sollen die Leute noch denken? Ne?
Genau, wobei das Verhalten der Anleger wird sich dann verändern. Also dann werden andere Deals gemacht. Dann hast du natürlich, also versteht allerdings, dass der Realzins, also der Zins, den man bekommt abzüglich der Inflation, der wird auf Jahre negativ bleiben und das ist auch, wird auch wohlwollend so gesehen von Notenbanken und Regierung, weil quasi dieses negative Delta, also der negative Realzins, ist faktisch wie eine Sondertilgung auf Verbindlichkeiten, ne? Also ist ja auch das, was Immobilienbesitzer freut an der Inflation, du hast ja auf den FK-Anteil, ist das ja eine Tilgung de facto, ne?
Ja, ich meine, ganz ehrlich, ich meine, das haben viele Investoren noch nicht gesehen, weil sie das Thema Miete zu kurzfristig sehen. Wie du schon sagst, ich habe 6% Inflation, 4% Darlehenszins. Das tut erstmal in der Haushaltsrechnung weh, weil die Löhne noch nicht entsprechend gestiegen sind, weil die Mieten nicht entsprechend gestiegen sind. Aber mit so einer Strategie, wo ich gesagt habe, ich gehe jetzt heute mit einer Neuvermietung rein, mit Index, profitiere ich halt enorm davon, weil ich einmal mit der Inflation mitziehe und parallel negativen Realzins habe, weil die Inflation über dem FK-Zins, also über den Fremdkapitalzins liegt. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, gepaart noch mit einem niedrigen Kaufpreis, frage ich mich dann, wenn man sich auf die Suche macht, was braucht man eigentlich noch? Mal klar, man kriegt noch Subventionen, wenn man ein bisschen saniert. Ja, das ist also das energetische Thema, kann man ja auch nutzen. Da wird man ja wirklich mit Förderung und Umlagen und was alles gibt zugeschmissen. Ja. Und deswegen auch der Punkt, den du sagst, den würde ich voll unterschreiben. Wenn man jetzt sich darauf konzentriert zu schauen, wo ist hier der Sweet Spot? Ja, wo kann ich eigentlich alle Vorteile nutzen? Dann ist es 1000-mal geiler. Also wirklich, ich würde sagen, ich habe 10 Jahre auf so einen Moment gewartet, zu sagen, genau da muss man jetzt reingehen.
Ja, Erik, aber du bist ein erfahrener Investor. Hast auch schon deinen Euro mit dem einen oder anderen Projekt gemacht. Und das ist so der Punkt, den muss man wirklich sehen. Das sind zwei Sachen. Das eine ist die Verhaltenspsychologie und das andere ist, du musst natürlich handlungsfähig sein. Und Handlungsfähigkeit wird definitiv Kapitaldienstfähigkeit, aber vor allem auch höhere EK-Anteile bedürfen oder eben eine fette Referenz, wenn du so ein quasi neudeutsch Track Record als Investor hast. Also wenn du jetzt irgendwie das 20. Mal eine Immobilie kaufst, dann hast du natürlich auch aufs Vertrauenskonto bei der Bank eingezahlt. Aber ansonsten wirst du mehr Eigenkapital brauchen. Also man muss einfach ein bisschen stärker antreten. Scheißegal, wie die Prognose aussieht. Weil, und das ist das Verhaltenspsychologische, bei allen an diesen Deals Beteiligten, der Cashflow, also im Grunde genommen idealerweise ja, diese sich selbst finanzierende Immobilie, die von Anfang an nach Steuern einen positiven Cashflow hat, aus dem du schön deine Tilgung leisten kannst, die ist verhaltenspsychologisch sowohl bei den Käufern als auch bei allen Finanzierungspartnern sehr, sehr wichtig, weil das ist quasi anfassbar und greifbar. Diese Prognoserechnung, die wir beide aufstellen, die basiert zwar auf ganz validen Annahmen und so weiter, aber sind jetzt erstmal Behauptungen. Ne? Also zum Beispiel eine Wertentwicklung und dass die Preise dann wieder hochgehen und so weiter. Ne?
Was du gesagt hast, Inflation ist ja auch nicht greifbar. Ne? Das ist ja auch so das Thema, wenn ich jetzt sage, negativer Realzins, ja schön, aber die Bank bucht bei mir am ersten ab, es zahlt ja keine die Inflation auf mein Konto ein, ne? Aber irgendwann merkt man, glaube ich, wenn man so 3-4 Jahre Inflation hatte, und ich nehme jetzt mal als Beispiel, ich habe 1000 Euro Rate gehabt, ne? Und nach 3-4 Jahren merkt man dann einfach, diese 1000 Euro Rate, das hat mich damals gestört, aber ich habe jetzt statt 3,5 vielleicht 4 oder 4.500 Euro Nettoeinkommen, dann sieht man das ein bisschen anders. Ich glaube, das sind auch die Zyklen, mit denen man sich bei Immobilien beschäftigen muss, dass es halt nicht so kurzfristig ist, sondern dass man halt jetzt gucken muss, ich kaufe heute was, auch wichtig für das energetische Thema, das muss halt in 10 Jahren wiederverkaufbar sein und wir wissen, die EU sagt, hier Energieklasse, ja, ich sag mal so, ab E kannst du eigentlich heute in die Tonne kloppen. Das muss halt gewährleistet sein. Das muss einen Plan für haben. Muss ja auch die Subvention holen, weil der Staat ja auch dich belohnt. Und gleichzeitig diese Prognose. Wie nutze ich jetzt das Thema? Mir fällt das ein, so, vielleicht um den Punkt noch zu machen, Unternehmer. Ja, der soll ja seine Segel danach ausrichten, wo der Wind ist. Und ich glaube, viele Leute segeln momentan noch gegen den Wind. Und wer sich mit Segeln beschäftigt, weiß, ich muss dann kreuzen und brauche für die gleiche Strecke doppelt so lang. Anstatt mal zu gucken, von wo Halbwindkurs vielleicht am besten. Einfach mal Volldampf auf das Ding und wirklich in die Richtung auch gehen, wo jetzt der Staat sagt, da müsst ihr rein. Ne? Und beim energetischen Thema, da gibt es super, super krasse Subventionen. Ja? Da kriegst du Geld hinterhergeschmissen. Du kannst 8% der energieeinsparenden Maßnahmen, 8%. Da gibt es zwar eine Kappung, aber 8%, egal wo, kannst du auf die Miete umlegen. Da frage ich mich, das müsste ja jeder machen. Land auf, Land ab, müsste ja jeder jetzt irgendwie als Investor da am Start sein. Dann hast du vielleicht sogar die Möglichkeit, wenn du schlau machst, das sogar noch vollsteuerlich abzusetzen. Ja, man soll es natürlich nicht aus der Steuer machen, aber das noch dazu. Und dann, jetzt kommt das Thema, und das ist auch mein Punkt zu Ende, wo du sagst, 4-7% Inflation und negative Realverzinsung. Genau, da frage ich mich, da müsste es eigentlich nur noch eine Kugel Eis geben und dann wäre ich eigentlich zufrieden für heute.
Ja. Ja, genau.
Ach so, was ich noch vergessen habe, es wird auch noch Schnäppchen geben von der Seite Bankenregulierung, das haben wir heute auch noch angesprochen, also es wird ja auch noch günstiger, ne? Eine Sache möchte ich jetzt noch machen, bevor wir den Livestream verlassen. Danke dir erstmal, dass du jetzt wirklich bis 21.40 Uhr hier unseren Zuschauern Content gegeben hast ohne Ende, aber ich möchte jetzt noch mal sagen, wo man dich findet. Und ich habe das jetzt hier mal gezeigt, du bist ja sehr aktiv bei LinkedIn, ne?
Genau, das ist quasi mein Kanal, wo ich am meisten mache.
Ich lese mir immer schon deine Beiträge durch, weil ich da deine Markteinschätzung vor allen Dingen, wie gesagt, ich sage, du zeigst immer das Big Picture. Das ist ja auch für Immobilieninvestoren interessant, weil die Dinge zusammenhängen. Ne? Ob es jetzt auch, wo du gesagt hast, Thema Kupfer oder andere Assets, die dann attraktiver sind, auf einmal wie Immobilien. Ne? Du hast ja gesagt, wenn es Anleihenzinsen gibt von 6%, warum soll ich noch eine Immobilie kaufen? Also da an der Stelle kann ich nur sagen, also ich folge dir gerne, das macht mir Spaß und finde es cool, dass du jetzt einen Podcast gestartet hast, Investment Lotse, und bin schon gespannt auf die ersten Folgen.
Ja, wir haben jetzt Tonmitschnitte hochgeladen von Interviews und sowas, die ich gemacht habe zum Üben, und ich werde das dann ergänzen mit Deep Dives. Da fehlt im Moment einfach noch die Ressource für, weil das ist, sagen wir mal, verschenktes Wissen, das mache ich gern. Ich will da auch ein bisschen Impact haben, weil man tatsächlich durch die Regulierung in Deutschland, wenn du sag mal, in dem Berufszulassungsbereich, wo ich unterwegs bin, gibt es einfach sehr wenige, und die haben mit relativ vermögenden Menschen zu tun, also sind sie ausgelastet. Aber wenn ich überlege, was so Purpose-getrieben, neudeutsch gesagt, wofür ich mal angetreten bin, da stört mich das halt auch da tatsächlich, dass Zugang zu bestimmten Wissen wirklich in der Breite durch eine direkte 1-zu-1-Beratung einfach unwahrscheinlich ist, so doof das klingt. Aber und da ist jetzt durch Social Media natürlich eine schöne Möglichkeit gegeben, dass man auch was skalieren kann. Ja, also ob jetzt heute 100 Leute zugucken oder 10.000 oder 100.000, unser Aufwand
ist. Würde für mich schon einen Unterschied machen. Für mich wird das schon einen Unterschied machen.
Ja, vom Gefühl, wenn man mehr Impact hat. Also ich finde das auch gut, mehr Impact haben. Ich habe auch unterschiedliche Interviews schon gegeben, und ich freue mich auch mehr, wenn sich das eine fünfstellige Anzahl von Menschen anguckt, als wenn da eben nur ein paar hundert sind, wegen des Impacts, weil man ja mehr bewirkt. Ja, man gibt was an die Hand, damit die Menschen bessere Investitionsentscheidungen treffen können. Deutschland ist kein Land der Investoren. Wir sind ein Land der Sparer. Wir sind eines der Schlusslichter global. Und das bereitet mir physische Schmerzen. Ich bin tatsächlich deswegen auch mal an den Start gegangen vor 29 Jahren. Und das ist eine schöne Möglichkeit, das zu teilen. Ne? Und ansonsten kann man natürlich auch einfach auf die Website gehen und titus-gmbh.de. Das ist so eine Landingpage, wo man abbiegen kann, je nachdem, ob man Endverbraucher ist, also Anleger, oder ob man B2B-Partner ist, weil ich eben auch mit anderen Finanzdienstleistern in Deutschland zusammenarbeite und seit vielen Jahren. Und ich habe tatsächlich das noch, ist auch ein bisschen Fun Fact, ja. Ich habe so einen geschlossenen Bereich quasi auf YouTube gehabt, wo ich Investorenkonferenzen den Investoren über so einen Link, also wer den Link hat, kann reingucken, aber sonst niemand. Das habe ich tatsächlich jetzt, weil heute ist es hier meine YouTube-Premiere, Erik. Ich habe den tatsächlich freigeschaltet und habe den umbenannt auf Investmentlotse. Ja, ganz hemdsärmlich. Also wer hoffnungsvoll davon ausgeht, dass ich jetzt mehr mache, kann das auch gerne abonnieren.
Ja, ich werde gleich mal raufklicken. Cool. Stefan, wie gesagt, großen herzlichen Dank. Wir haben massivst überzogen. Vielen Dank, dass du einfach mit Gas gegeben hast. In einer, sag ich mal, turbulenten, aber auch chancenreichen Zeit. Glaube ich, haben wir den Leuten wieder Informationen gegeben, die wichtig sind, dass sie sich gut positionieren können. Und genau, für alle anderen Zuschauer, wir sehen uns dann wie gewohnt, ja, am ersten Mittwoch dann im Mai schon wieder und mit neuen Informationen. Und bis dahin natürlich viele gute Deals und viel Erfolg.
Auch von mir, bis bald.